Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Und die wünscht einen schönen guten Morgen. Ich frage Sie mal gleich am Anfang, was würden Sie einem Kollegen sagen, wenn der Ihnen erzählt, also ich gebe morgen meinen Job auf, ich gründe einen Zirkus, ich werde Clown. Ja, wahrscheinlich würdest du sagen, du spinnst. Vor allem, wenn Ihr Kollege auch noch einen gut bezahlten, einen verantwortungsvollen Posten hat. Die Kollegen von Bernhard Paul, die haben das, nehme ich mal an, auch gesagt, als er seinen Job als Art Director einer internationalen Werbeagentur an den Nagel gehängt hat, Mitte der 70er, und stattdessen den Zirkus Roncalli ins Leben gerufen hat. Ich persönlich bin froh darüber, dass er das gemacht hat, weil ich mich an unwahrscheinlich viele schöne Momente im Zirkus Roncalli erinnern kann. Und deshalb freue ich mich auch, dass Bernhard Paul in dieser Stunde unser Gast ist. Hallo, Herr Paul.
Hallo, hallo.
Was verschieben Sie für uns? Was macht ein Zirkusdirektor und Clown an einem Novembermorgen?
Ja, das ist ja so, genauso wie mit der, was sagt man, hängt den Job an den Nagel. Das war 1975 ganz anders wie heute zum Beispiel. Hm. Und es ist halt so, es gibt andere Gesetze für den Zirkus. Also wir haben Fremdwörter, die wir nicht kennen, wie Urlaub, Wochenende, Rassismus hat es noch nie gegeben im Zirkus. Wir waren die erste große multikulturelle Künstlergruppe. Das war immer schon so. Und es war natürlich in bestimmten geschichtlichen Zeiten noch viel schwerer.
Ja.
Kann man sich ja vorstellen.
Und das heißt, Sie haben eigentlich nie Feierabend. Sie sind, das ist jetzt ja auch Ihr Dienst sozusagen.
Naja, die Uhr ist die Musik, sage ich jetzt einmal. Wenn man im Zirkus ist, hört man auf die Musik, weiß genau, was jetzt dran ist und was man zu tun hat. Und großer Unterschied zum normalen Leben, unter Anführungszeichen, ist natürlich, dass uns das unheimlich Spaß macht, was wir tun.
Und dafür werden wir ständig,
ja, deswegen werden wir ständig bestraft und sind fallen durch alle Stühle. Und ich habe zum Beispiel erst nie eine Pension oder eine Rente haben oder sowas, also als Freischaffender. Und und viele solche Dinge gibt es, aber das wiegt nichts.
Das wiegt nichts gegen den Spaß, den man offenbar hat. Und genau über den werden wir sprechen in dieser Stunde mit Roncalli Gründer Bernhard Paul. Und zwar möchte ich auch von der Frage mal die Antwort hören, ob ein Zirkus tatsächlich ohne Tiere und halsbrecherische Akustik auskommt. Das also erfahren wir bis 10 hier im Gespräch mit Roncalli Gründer Bernhard Paul. Bei der Vorbereitung auf unseren Gast Bernhard Paul, der jetzt bei uns ist, konnte ich in Erinnerungen abtauchen, was mich sehr gefreut hat, in Erinnerung an Vorstellungen vom Zirkus Roncalli. Ich habe unendlich viele Bilder im Kopf, aber eins schiebt sich da doch so ein bisschen drüber, und zwar war das so ein Balance-Kunstwerk aus Hunderten von Knochen.
Nein, das waren keine Knochen, das waren Palmblätter.
Palmblätter?
Also ohne die feinen Blätter, nur der Stängel.
Und sie sahen
aber bis
aus
zu 4 Meter
wie
lang.
Kleine Knöchel, genau, weil es winzige Stückchen waren und bis zu meterlange große Stücke wurden da so aufeinander geschichtet. Sie schienen im Raum zu schweben, und was ich besonders irre fand, dass alle Zuschauer wirklich minutenlang mucksmäuschenstill waren.
Auf die Kinder.
Inklusive unserer kleinen Kinder, ganz genau. Herr Paul, also ich glaube, ich habe selten so eine Fokussierung erlebt von 2000 Menschen. Ich glaube, so viel passen da rein. Wie schaffen die Künstler diese Faszination?
Nerven bewahren. Also das ist ja spannend für den, der es macht. Ja? Und das fängt an mit einer Feder. Der hat eine Feder, relativ groß, die hat er dann auf einen Finger balanciert. Dann hat er ein kleines Palmblatt Stängel unten drunter geschoben und unter den nächsten, der ein bisschen größer war. Und das war dann, bis es ein riesiges Mobile war.
Ein riesiges, wirklich. Ja. Ging
und ganz am Schluss hat er es dann auf eines draufgestellt und dann stand es selbstständig in der Manege, dieses Riesenteil. Ja. Und dann hat er die Feder weggenommen. Und dann ist in Zeitlupe das Ganze zusammengebrochen.
Ich glaube, da haben wir doch schon einen, weil wir wollten am Anfang gerne mal so den Leuten, die Roncalli nicht kennen, erklären oder vor Augen führen, vors innere Auge führen, was das Besondere am Zirkus Roncalli ist. Ich glaube, da haben wir so ein Beispiel, oder?
Das ist eine typische Roncalli-Nummer. Oder ganz am Anfang fing es an mit Pick und seinen Seifenblasen. Also ich habe immer Nummern gesucht, die nicht die Sensation Todeskitzel und solche Sachen bedient haben, sondern was zum Fühlen, Spüren und Träumen. Das waren immer Nummern in dem Sinne.
Sie sagen gerade ohne Todeskitzel, denn tatsächlich so diese ganz waghalsigen, halsbrecherischen Nummern kommen nicht vor.
Naja, es gibt Grenzfälle. Also man muss ja Zuckerbrot und Peitsche, es muss ja spannend sein. Aber was ich nicht mag, ist so Motorräder in einer Eisenkugel oder so Dinge. Also jedenfalls, ich habe als Kind schon immer gesagt zu meinen Eltern, ich will Nummern sehen, wo, zum Hinschauen und nicht zum Wegschauen.
Wo man keine Angst haben muss, genau.
Ja, da war so ein Seildänzer. Als Kind, da habe ich schweißnasse Hände gehabt. Und der war immer knapp davor, dass er abstürzt. Der hat das auch noch unterstützt, indem er so tun, wackelt, getan hat, dass er gerade runterfällt und so. Jedenfalls habe ich mich furchtbar gefürchtet für den. Und da habe ich gesagt, so möchte ich keine Nummern machen.
Ich erinnere mich an eine Eisbärennummer. Und das war ganz herrlich, weil das waren natürlich überhaupt gar keine Eisbären, sondern das waren verkleidete Menschen. Sie haben seit Jahren keine Tiere mehr.
Nein, wir sind der erste tierfreie Zirkus. Und es hat angefangen in den 70er Jahren noch mit Tieren. Da haben wir alles gehabt, von Raubtiere bis Pferde und so. Und das wurde dann eingedünnt im Laufe der Jahre. Aber das habe ich natürlich aufpassen müssen, dass ich nicht einen Schock mache für die Leute, dass sagen, was ist das? Das ist ja kein Zirkus, das ist kein einziges Tier. Ich habe das langsam abgebaut.
War das Tierwohl oder war es einfach auch, weil das mit den Tieren gefährlich oder weil es auch so anstrengend ist? Also Tiere müssen ja nochmal ganz anders versorgt werden. Was war denn da der Grund?
Der Grund waren die Gefühle. Ich kann mich erinnern, ich bin in Köln am Neumarkt gestanden, im Pferdestall und habe gemerkt, dass da nur durch eine dünne Zeltleinwand, also in 1,5 Meter Entfernung fuhr die Straßenbahn vorbei mit allen Quietschgeräuschen, die es gibt. Und das 40 Mal am Tag oder in der Stunde. Also es war fürchterlich und es war heiß und es ging kein Wind und keine frische Luft. Es gab kein Grün. Wir haben natürlich dann eingestreut und alles Mögliche. Aber irgendwo haben wir gedacht, nee, das jetzt versuche ich es ohne Tiere. Und ich habe schon mal probiert vor Jahren und das war so ein kurzes Gastspiel und das ging aber schief, weil die Leute sind gekommen und gesagt, wo sind die Tiere und sind wieder gegangen. Und dann war die Zeit reif, das habe ich genau gemerkt, jetzt könnte man es wagen und habe dann die Tiere sozusagen abgeschafft, ersetzt durch Holographie, also Pferde, Elefanten und alles Mögliche kamen in die Manege, dreidimensional, und man dachte, da steht ein Elefant.
Ja, da, sagen Sie, das stelle ich mir ja wahnsinnig schwierig vor, oder? Technisch umzusetzen?
Also es ist ja so, die Holographie ist ja etwas, was man normal auf einer Bühne macht.
Genau.
Jetzt sind ja wir rund. Jetzt braucht ihr also nicht einen Beamer, sondern 11. Es war natürlich unheimlich teuer, aber es wurde noch plastischer, weil es immer rund war. Und das, was man nicht gemerkt hat, das wird auf eine ganz dünne Metallgase projiziert, sodass man wirklich nichts gemerkt hat, sondern man dachte, da steht ein Elefant. Und diese Sachen haben das gut abgelenkt von einem lebendigen Elefanten, wo schon jedes Jahr mehr Leute gesagt haben, der arme Elefant. Ja. Also wir haben keine
Elefanten. Ich glaube, inzwischen Werbung damit machen, wenn man tierfrei ist wahrscheinlich.
Ja, also wir haben jetzt, tausende Briefe gekriegt von Menschen, die gesagt haben, endlich kann ich mit meinen Kindern in den Zirkus gehen.
Ja. Was mir jetzt eben aufgefallen ist, also diese Kombination, ne? Also dieses, also Hologramm, Tiere als Hologramm im Zirkus, das ist außerordentlich modern und technikaffin und gleichzeitig steht Roncalli ja dafür, das Alte zu bewahren, also wirklich wortwörtlich. Uralte, aufgearbeitete Utensilien
das
sieht man überall.
Ist das so die Tanz Spannung? Auf dem Drahtseil.
Ja, ist also, das die Spannung, die das Publikum
ja,
irgendwie auch erreicht?
Ja, die spüren das. Mhm. Also das Publikum spürt mehr, als man denkt. Und diesen Drahtseilakt, dass man nicht Tiere hat aber doch und in einer anderen Form, das hat schon einen unglaublichen Wert für die Leute, dass die das toll finden.
Weil ich sowieso denke, wie schwer ist es, Menschen zu erwischen heutzutage, die eigentlich immer digitaler leben, die wo in ihrem Erleben im Netz ja überhaupt gar keine Grenze gesetzt ist.
Ja, da gibt es eine große Grenze. Und zwar, der Bildschirm ist so groß wie zwei Zigarettenpackungen. Und da haben wir einen Vorteil. Wir öffnen die Augen, genau. Und die kommen rein und sehen als dreidimensional unbegrenzt. Und das ist ein Riesenvorteil. Life is life, wie der Österreicher sagt.
Zirkus Roncalli, beschrieben vom Gründer und Zirkusdirektor Bernhard Paul, der gleichzeitig auch immer wieder in den Programmen als Clown Zippo auftaucht. Clown sein, das war, glaube ich, überhaupt Ihr Berufswunsch von Kindheit an. Was verkörperte denn ein Clown für den jungen Bernhard Paul?
Ja, ich wollte ja nicht Zirkusdirektor werden.
Sondern Clown.
Das Wort Direktor wurde nur entschärft durch den Ausdruck Zirkus. Der Direktor ist etwas, was man so ein bisschen suspekt ist. Das fing schon beim Schuldirektor an. Aber es war halt so, ich wollte von Anfang an Clown werden, weil die Clowns, da fing für mich das Zirkusprogramm an, wenn die Clowns reinkamen. Und es war auch schon aus, wenn die Clowns rausgingen. Ich hatte auch oft das Glück, dass das gute Clowns waren als Kind. Da gab es noch tolle Clowns. Und diese Philosophie, die dem Clown anhängt, nämlich der Anti-Held, die Schönheitsidole meiner Zeit, als in der Kindheit waren Tarzan und Elvis Presley und solche Typen. Mhm. Ja. Und so sah ich nicht aus. Ich hatte rote Haare, Sommersprossen, Brille, also durfte nicht mitspielen, wann Winnetou gespielt hat. Ich war dann irgendwie der Medizinmann höchstens. Aber es war halt in der Zeit, war das Idol ganz einfach so. Also das fängt an bei Marlon Brando damals und alle diese Filme haben einen Helden gehabt, der irgendwie eine spezielle Haarcreme gehabt hat und die Haare zurückgebürstet hat.
Und sie haben ganz andere Haare gehabt, nämlich rote.
Oder? Ja, und die waren so richtig rot. Also die waren so kastanienbraun, also auffällig und das hat
nicht gepasst. Aber zum Clown hat es gepasst, offenbar.
Der Clown sah genauso aus, nur ohne Brille. Ja. Und da habe ich gedacht, das ist der Richtige, der Anti-Held. Mhm. Und da habe ich gemerkt, trotzdem lieben ihn alle Leute. Und der Clown ist reingekommen, hat gute Laune verbreitet. Mhm. Alle haben gelacht und haben ihn geliebt.
Apropos gute Laune, Sie sind 1947 geboren, aufgewachsen in Niederösterreich. Das war ja die Nachkriegszeit, eine sehr, sehr schwere Zeit, auch für Ihre Familie.
Ja, wir waren in einem russisch besetzten Teil. Russisch birgt ja immer für Qualität und Gemütlichkeit. Das war natürlich damals eine eigene Welt. Aber die russischen Soldaten waren zu Kindern total nett. Das habe ich nie vergessen. Die haben immer irgendwie eine Schokolade zugeschmissen. Und die Eltern haben gesagt, das darfst du nicht nehmen, das ist vielleicht vergiftet. Und wir haben es erst recht gegessen. Das war die beste Schokolade. Weil es gab sonst keine. Also es war eine interessante Zeit, wo man belehrt wurde durchs Leben, was wirklich ist und was Sache ist. Und die Russen haben ja auch Zirkus geliebt immer.
Da fing das mit dem Zirkus auch schon an, ja? Tatsächlich. War Zirkus sowas, wo Sie sich als Kind so ein bisschen aus dieser düsteren, ja, aus dieser auch strengen Familie so wegfantasieren konnten?
Ja, der Zirkus, also man kann mich erinnern an den ersten Zirkus, den ich sah. Und der war also ein Wunderland, weil es war wie eine Art Paradies, da waren Tiere aller Art und da waren Clowns und Menschen aller Hautfarben und Sprachen. Das war so exotisch, das hat mich so fasziniert. Mhm. Und da habe ich gedacht, das ist mein Leben, ich will mal zum Zirkus.
Ich habe bei Ihnen in Ihrem Buch, Sie haben ein Buch geschrieben, Meine Reise zum Regenbogen, übrigens ja auch das Motto vom Zirkus Roncalli, haben Sie geschrieben, dass Zirkuskinder aus diesem Zirkus bei Ihnen in der Schule neben Ihnen saßen. Das muss ja ein Traum gewesen sein für Sie.
Ja, das sind meine Lebenserinnerungen. Die sind gerade diese Woche erschienen. Meine Reise zum Regenbogen im Brandstätter Verlag. Und dieses Buch, da habe ich mein Leben gebeichtet. Und das sind diese ganzen Geschichten, die für mich damals unlogisch waren und immer logischer wurden, drin enthalten. Und
unter anderem diese Zirkuskinder, die neben
genau,
uns
saßen. Genau, und die eines Tages gehe in die Schule und auf einem Platz stand auf einmal ein Zirkus. Und der war viel zu groß für dieses Dorf, wo ich gewohnt habe. Und da war in jeder Gasse stand ein Zirkuswagen. Das war wie eine Überschwemmung. Wie wenn Wasser überall wäre, das waren überall Zirkuswagen. Und diese Welt hat mich total fasziniert. Und es ging weiter, als ich in die Schule kam, als neben mir zwei Jungs saßen. Und die waren die Kinder vom Zirkus. Und mit denen habe ich mich angefreundet. Und wie das Leben so will, schicksalhaft, habe ich die später kennengelernt und später haben sie bei mir gearbeitet.
Viele, viele Jahre später. Dazwischen kommt ja erstmal überhaupt die Erfüllung des Berufswunschs. Aber da Sie ja niemand gefragt hat, was Sie eigentlich werden wollten, und Clown war ja, glaube ich, auch eine Antwort, die hätte irgendwie sowieso niemand verstanden, haben Sie, Bernhard Paul, einen ganz anderen Beruf erstmal erlernen müssen? Ihr Onkel hat eine Baufirma. Ich erzähle das nur, damit die Hörer so ein bisschen orientiert sind. Hatte eine Baufirma, also musste Bernhard eine Ausbildung zum Hoch- und Tiefbau machen. Und das war ja nun überhaupt nicht Ihrs. Aber zeichnen konnten Sie gut. Das war so ein bisschen Ihre Rettung.
Ja, und der Professor in der Schule, also es war die Höhere Technische Lehr- und Versuchsanstalt für Hoch- und Tiefbau, der hat zu mir gesagt, Zug- und Druck berechnen wird nicht dein Leben bestimmen. Du musst nach Wien in die Grafische. Und dann bin ich nach Wien und habe Grafik studiert. Und das war der richtige Weg.
Das war der richtige Weg, auch weil es einmal Wien war und weil Sie den Karikaturisten Manfred Dykes kennengelernt haben und mit dem ein unglaubliches Gespann gebildet haben, zusammen noch mit Gottfried.
Über Jahrzehnte.
Sie haben eigentlich Ihre Umwelt nach Strich und Faden und immer nur verarscht. Also so habe ich das jedenfalls wahrgenommen. Woher hatten Sie dieses Selbstbewusstsein?
Ich glaube, wir waren im Trio umso stärker, haben uns da viel mehr getraut. Und das war natürlich eine ganz andere Zeit. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also wir haben alle in Bands gespielt und hatten dementsprechend auch Frisuren und lange Haare. Und ich kann mich erinnern, wo wir in Wien auf der Mariahilferstraße gingen und ein großes Lastauto fuhr vorbei und der Chauffeur hat rausgeschimpft wie ein Rohrspatz und ist dann ausgestiegen und hat einen riesen Schlüsselbund einen Mitschüler, der auch lange Haare hatte, über den Schädel gedonnert und hat gesagt, ihr Gammler! Also das war eine Zeit, die kann man sich gar nicht vorstellen.
Eine Zeit, die Sie, also wild war Sie einerseits, auf der anderen Seite haben Sie ja tatsächlich dann diesen Beruf des Grafikers auch ausgeführt. Also Sie sind vom österreichischen Magazin Profil, bekanntes, wahnsinnig bekanntes Magazin, gleich zum Art Director oder Art Direktor gemacht worden und von da dann auch noch weggekauft von einer internationalen Werbeagentur. Das heißt, mit Mitte 20 waren Sie ständig Direktor.
Ja, da war der Plafond erreicht und da haben wir gedacht, das kann nicht alles sein. Und haben wir gedacht, jetzt, das war damals ein Schlagwort, jetzt steige ich aus.
Jetzt steige ich aus.
Und habe nicht gemerkt, dass ich eingestiegen bin.
Ja, also mit 25, ich habe ja vorhin mal so versucht zu überlegen, was haben die Leute gesagt, als sie gesagt haben, ich bin hier zwar alles, was ihr euch wünscht, aber ich will das gar nicht mehr, ich höre auf und
ich kann sagen, was ich geantwortet habe auf die Frage vieler Leute. Ich habe gesagt, wer nicht verrückt ist, ist nicht normal.
Wer nicht verrückt ist, ist nicht normal. Bernhard Paul, sein Motto. Vom Artdirektor zum Zirkusdirektor. Ich steige aus, sagte Bernhard Paul und stieg ein in den Zirkus. Der Erfolg vom Zirkus Roncalli hat ihm ja recht gegeben. Sein Leben umzukrempeln war also richtig. Herr Paul, aber der Erfolg ist ja hart erarbeitet. Würden Sie sich als mutig oder als stur beschreiben?
Zielbewusst. Also ich wusste genau, was ich will und da muss man dranbleiben und da muss man nicht wehleidig sein und so weiter. Ja. Also nur wer brennt, kann entzünden.
Und selbst, ja, entzünden, genau. Es ging ja darum, die Leute zu entzünden. Die Leute, die sie alle für irre hielten, bis auf einen, André Heller, damals Liedermacher, der stieg mit ein. Womit haben Sie eigentlich angefangen? Womit ging das los?
Also zu André Heller, der ja mittlerweile unter die Kunstfälscher gegangen ist. Und
den wir dazu dann noch befragen werden.
Ja.
Bitteschön.
Und zwar ist jetzt eins, der kam, also insgesamt haben wir 3 Monate zusammengearbeitet.
Es kam sehr schnell zum Krach. Aber was war so das Erste, was man macht, wenn man sagt, ich mache einen Zirkus? Ich meine, das ist ja
Geld schnurren, sage ich jetzt einmal. Also damals war gerade Niki Lauda am Höhepunkt oder am
Rennfahrer
in der Karriere. Und der hat damals bei einer Bank in Wien einen Kredit gekriegt, weil seine Familie, die zwar vermögend waren, ihm nicht Geld geben wollten. Und da habe ich mir gedacht, ich habe ja auch mein Konto dort und bin auch hingegangen. Ich habe gesagt, ich mache jetzt einen Zirkus. Und habe tatsächlich einen Kredit gekriegt, den ich aber nach ein paar Wochen wurde der zurückgezogen, weil da war eine Pressekonferenz, wie wir den Zirkus vorgestellt haben. Und da hat der Journalist gefragt, wieso heißt der Zirkus Roncalli? Und der Heller hat gesagt, weil mich der Papst an einen Clown erinnert.
Denn Roncalli war tatsächlich der bürgerliche Name eines Papstes.
Papst Johannes der 23., der sehr reformwillig war und gute Sachen damals gemacht hat, der mir fasziniert hat. Ich war ja früher Ministrant im Nebenberuf. Und der Papst hat mir damals irgendwie, der hat mir gefallen. Der war lustig. Und alles, was er gesagt hat, hat Kopf und Hand gehabt. Und dann hieß der Zirkus Roncalli.
Aber das, was André Heller da gesagt hat, das hat der Bank nicht gefallen. Und deswegen dann Schulden über Schulden, außer dem Streit mit André Heller. Ja, Sie haben aber weiter an Ihren Zirkus geglaubt.
Ich war in der Eiger Nordwand und zwar mit dem Rücken zum Abgrund und konnte gar nicht anders als weiter rauf.
Wer hat denn mit Ihnen zusammengearbeitet? Ich meine, welche Artisten mögen sich in so eine, ja, mit in die Eiger Nordwand begeben?
Ja, das war für die Artisten ein anderer Sichtwinkel. Also die kennen ja nicht, die sind international unterwegs, die kennen ja nicht die Hintergründe und wer, was, wie. Mhm. Die kennen auch nicht die finanziellen Sicherheitsmerkmale. Die sind froh, wenn sie Arbeit haben. Und dann haben sie bei mir gearbeitet und das ging alles dann gut aus. Da war viel Glück oder Segen von oben vom Papst vielleicht.
Sehr kurz zusammengefasst. Also eigentlich Zirkusse sind ja oft so eine richtige Dynastie, also Althoff, Krone, Sarasani, Busch. Jetzt sind Sie von außen gekommen und haben das natürlich dann alles ein bisschen anders aufgezogen, haben wir ja auch schon so anteilsmäßig, also so auf was Sie Wert legten, auf die Poesie eben und nicht auf den Nervenkitzel. Wie haben diese alteingesessenen Zirkusse da eigentlich reagiert? Ich meine, die haben Sie wahrscheinlich nicht begrüßt mit offenen Armen, oder?
So ist es. Also das war natürlich, also ich meine, jetzt muss ich dazu sagen, außer Krone gibt es die Zirkusse alle nicht mehr. Und es war ein Kampf. Man hat juristisch und mit allen möglichen Mitteln, unfairen Mitteln auch, versucht, mich klein zu kriegen. Dazu hat Heller nach dem Streit auch versucht, alle Mittel.
Wofür wieder, er sich dann aber später entschuldigt hat.
Das stimmt. In der Süddeutschen hat er großen.
Wollen wir hier auch nicht verschweigen.
Nein, das ist gar. Nein, das war ein wichtiges Zusammentreffen trotzdem. Auch wenn es schmerzvoll war und so weiter. Aber daran bin ich nicht zerbrochen, sondern es hat mir noch mehr Kraft gegeben und habe es durchgezogen. Und dann war eben 1980 Reise zum Regenbogen und ab da.
Quasi die Wiedergeburt von Roncalli, ne?
Sozusagen, ja. Obwohl wir nie kaputt waren oder weg vom Fenster. Wir waren nur die
sehr,
Schnur,
sehr
an der wir hingen, die war sehr dünn.
Sie sind da zwischendurch auch von Wien nach Köln gegangen. Da ist jetzt ja auch heute Ihre Basis. Es gibt inzwischen einen Roncalli-Platz in Köln. Es gibt eine entsprechende Straße. Also 1980 war so das mit der Reise zum Regenbogen. Damals hieß das Programm eben auch so. Und Sie als Clown Zippo. Zu den Clowns im Roncalli gibt es ja nicht nur Sie, also im Trio damals mit Freddy Cordrello und Martin Eder, sondern es gibt auch den klassischen Weißclown.
Ja.
Woher kommt eigentlich die Figur?
Die kommt aus der Commedia dell'arte Und das war die Commedia dell'arte war so eine Vermischung dann später mit Mysterienspielen, weil Mysterienspiele in der Kirche, da war der Tod natürlich weiß im Gesicht. Und aus dem, und die haben dann übertrieben, wenn sie das dargestellt haben, sodass manchmal das Kirchenpublikum lachen musste. Und so draus hat sich so Commedia dell'arte-mäßig der Clown entwickelt.
Aber er ist ein bisschen unheimlich auch, ne? Gruselig so. So ernsthaft.
Ja, es kommt darauf an, wie er angelegt wird. Mhm. Mein Lieblingsweißclown war Francesco Caroli und das war überhaupt die personifizierte Figur des Weißclowns. Und der hat das so gespielt wie ein Vater mit seinen zwei schlimmen Kindern. Also der war nie wirklich böse, sondern nur immer so und musste selber lachen manchmal. Also das hat es so sympathisch gemacht. Das war ein genialer Weißclown.
Ich meine, wir haben ja kurz das angetippt, was für ein Clown in Anführungsstrichen Sie auf der Grafischen Hochschule da in Wien waren. Und jetzt sollten Sie aber wirklich als Clown vors Publikum treten.
Ja, das war das. Im Laufe der Jahre habe ich natürlich das Ganze mit je kennengelernt und mit vielen Leuten geredet und Dinge angeschaut. Und ich wurde immer mutloser, weil man dachte,
das ist so schwer.
Das kann ich nicht. Wie soll ich das? Und jetzt habe ich aber gefunden, den Clown meiner Kindheit, den Freddy Cotrelli, und habe gesagt, ich will ein Trio machen. Dann habe ich einen Weißclown gefunden. Und dann habe ich gesagt, jetzt brauchen wir noch einen August. Und er hat gesagt, ja, wo ist denn der? Die Premiere rückte näher. Und das war keiner da. Und in meiner Not, dann hat er am Schluss gesagt, weißt du was, du machst den, weil es ist keiner da. Und für meinen Zirkus wäre ich auch durchs Feuer gegangen. Dann habe ich den dritten dummen August gemacht und dabei blieb es dann.
Bis heute, ab und zu jedenfalls, sind Sie noch, ich glaube im Moment im Programm sind Sie nicht dabei, aber
ich tauche immer wieder wie ein Phantom auf.
Wie ein Phantom. Ich habe mal den Satz gelesen, mein Ziel war es nie, dem Zeitgeist zu folgen, sondern eher zum Zeitgeist zu werden. Und das ist Ihnen ja tatsächlich, würde ich sagen, in Ansätzen auf jeden Fall geglückt. Prominente haben sich die Klinke gibt man sich ja im Zirkuszelt nicht in die Hand, aber auf jeden Fall haben sich die bei den Sitzen abgewechselt. Heinz Rühmann war bei Ihnen Andy Warhol. Von Beuys habe ich gelesen.
Gerd Fröbe.
Also viele. Sting war bei Ihnen.
Ja.
Jetzt mal an Sie die Frage. Ich meine, man darf eigentlich wahrscheinlich gar nicht am Boden bleiben als Zirkusdirektor, aber haben Sie noch Bodenhaftung?
Also mehr denn je. Also ich versuche immer. Also was mir am verhasstesten ist, wenn jemand sagen würde, der ist arrogant geworden. Deswegen bin ich sowas von volksnah nach wie vor, aber aus Überzeugung. Also dass wenn jemand mich nur schon freundlich anschaut, grüße ich ihn schon. Weil man denkt, vielleicht hat er mich erkannt und wäre dann enttäuscht, wenn ich nicht zurückgrinsen würde. Also das war mir immer wichtig. Ich komme aus einer Familie, die arm waren. Mein Vater hat da in der Fabrik gearbeitet und so. Mhm. Und ich habe das immer geschätzt, dass ich habe schon so viele Auszeichnungen gekriegt. Von der Goldenen Europa bis Bundesverdienstkreuze und alles Mögliche und Staatspreis und. Und für mich ist die größte Auszeichnung gewesen in den ganzen Jahren. Wir haben in Wien gastiert, ich habe mir gerade als Clown geschminkt und es kam ein liebes, altes Wiener Mütterlein bei der Garderobentüre, beim Garderobenwagen rein und sagt, ich habe Ihnen was mitgebracht. Und da hat es ausgepackt und es war ein Gugelhupf. Der hat noch gerochen nach Backrohr. Also das war ganz frisch gebacken. Wenn ich mir vorstelle, das Murtal ist dann gegangen zum Kreisler und hat irgendwie eingekauft und Mehl und hat kein Geld.
Und an Sie gedacht hat dabei?
Hat sie hingestellt, das gebacken und dann mit Staubzucker drauf. Und dann macht sie sich am Weg mit der Straßenbahn zum Rathausplatz in Wien und bringt mir den. Das sind die wahren Verdienstkreuze.
Genau,
das ist ein
Auszeichnung. Ein Gugelhupf.
Wunderbar.
Okay, unser Gast Bernhard Paul ist nicht nur Clown und Zirkusdirektor, sondern auch Sammler und Archivar. Natürlich auch von Zirkuswagen. Werden die eigentlich bewohnt immer noch?
Ja, wir wohnen alle in Zirkuswagen. Wir wohnen nicht im Hotel. Ich muss nur kurz, obwohl ich weiß, dass ich mich kurz fassen muss, ein Lob aussprechen. Ich finde, ihr habt eine sensationelle Musikauswahl.
Sehr schön, dass Sie das sagen. Das haben wir jetzt alle vernommen.
Wirklich toll.
Das freut mich.
Ich war selber jahrelang Musiker und höre aufmerksam zu, denke mir, das ist unglaublich tolle Nummern. Nicht etwas Abgelutschtes und zum 17. Mal, sondern alles neu.
Damit ich jetzt hier nicht abhebe, kommen wir zurück auf Ihr Leben im Zirkuswagen. Also Sie leben im Zirkuswagen, aber Sie sammeln nicht nur alles, was zum Zirkus gehört, Sie sammeln auch die Ausstattung von Kaffeehäusern, die Ausstattung von alten Läden, von Wurstbuden, von Telefonhäuschen. Warum das Ganze?
Ja, das ist vielleicht ein bisschen die Zeit aufhalten, aber es ist auch so, diese Dinge, die ich sammle, sind alle in sich eigentlich eine Inszenierung. Mhm. Und wenn ich mir so anschaue, damals noch ein Tante-Emma-Laden, ja, wie der war, das war ein Programm. Die Kreislerin, die Verkäuferin und diese ganzen Gerüche von links nach rechts, links hat es noch krochen nach Schmierseife und rechts nach Sauerkraut und Wurst und so. Und das war ja eine Inszenierung. Und mein Onkel, wie ich Kind war, hatte so einen Kreislerladen, Kolonialwarenladen. Und da habe ich angefangen, mein erstes Sammelstück war der Dr. Oetker Koch. Das ist eine Gipsbüste von einem Koch, der einen Kugelhupf in der Hand hat.
Da haben wir den Kugelhupf wieder. Sagen Sie, wenn Sie so sagen, mein Traum, die Zeit festzuhalten, heißt das, früher war alles besser und schöner? Oder heißt das auch so ein bisschen Angst vor Alter?
Nee, es gibt ganz einfach Dinge, die sind so, wenn ich mir heute ein Haus anschaue, ja, wenn ich mir in Wien anschaue, die alten Jugendstilhäuser, ja, allein im Sommer, wenn man beim Haus da reingeht, ist es kühl. Mhm. Und wenn ich mir anschaue, diese neuen Gebäude, die sind aus Eisen und Glas, ohne Klimaanlage nicht zu überleben. Und da frage ich mich, ist das jetzt praktisch, ist das gut, ist das modern, braucht man sowas? Ich finde halt auch, die Architektur früher war schöner. Also es gibt kaum ein Beispiel, wo ich sage, boah, das ist toll, das ist jetzt entstanden, aber ist unglaublich toll. Das war halt optisch, auch Autos waren früher optisch und wie sie gestaltet waren, designt. Es hat mir besser gefallen, tut mir leid.
Hat mir besser gefallen, okay. Also Sie sagen, bessere Inszenierung, besser gefallen. Die Sachen werden oft in Köln im Winterquartier auch zurecht gemacht. Dann gibt es verschiedene Ausstellungen, auch bei den Zirkussen kommen die ja die Teile mit. Aber Sie sollen auch die alte Wohnung Ihrer Familie wieder hergerichtet haben. In den Zustand von 1953, ist das jetzt eine Anekdote oder ist das wahr?
Nee, das stimmt. Es ist so, also bei mir ist ja, das ist komischerweise, zuerst mein Bruder gestorben, dann bei einem Reitunfall mit einem Pferd und dann ist mein Vater gestorben und dann meine Mutter. Aber das war so, da war plötzlich nichts mehr da. Aber zuletzt hat mein Vater in der Wohnung und dann habe ich die Wohnung übernommen.
Das ist also so eine Art Museum, jetzt für Sie Familienmuseum.
Ja, habe dann das zurückgebaut, wieder wie es war. Da war natürlich, mein Vater hat dann immer wieder frisch tapeziert, die Wände. Da waren schon 17 Schichten übereinander. Das war nicht gut. Ich habe das alles wieder abgezogen, habe die wieder mit Kalk gekalkt und so weiter.
Und was ist jetzt in der Wohnung?
Jetzt schaut so aus wie 1953.
Und ist eine Art Museum der Familie?
Nein, das ist so mein Rückzugsort. Ach so. Wie ich das Buch geschrieben habe, da war ich plötzlich wieder in dieser Welt und habe geschrieben, habe mich zurückgezogen, einmal 2 Wochen und so weiter. Also das war schon eine Zeitmaschine. Also ich habe mich da reingesetzt und war in einer anderen Zeit und plötzlich waren alle Erinnerungen wieder da.
Wenn wir jetzt die Zeitmaschine nach vorne anwerfen, eben haben wir nach hinten geguckt, wenn wir jetzt nach vorne anwerfen, Sie haben ja eine Frau aus einer Zirkusdynastie geheiratet und Ihre 3 Kinder sind die Zukunft des Zirkuses? Sie sind ja alle irgendwie da auch mit tätig.
Die sind schon mittendrin. Also das sind 3 Kinder, die alle 3 Gott sei Dank Begabung haben und ich musste ja Clown werden, weil mit roten Haare und Brille war nichts anderes möglich. Die Lilly ist auf Anhieb, hat die gemacht Let's Dance und hat gleich gewonnen. Also die ist sowohl körperlich wie auch aussehensmäßig ein Wunder. Und die zweite Tochter genauso. Und mein Sohn hat Musik gelernt und leitet jetzt das Apollo Varieté in Düsseldorf. Also die sind alle im Metier, Gott sei Dank, geblieben, lieben das auch noch und können sich nichts anderes vorstellen. Das ist ein Glück.
Das heißt aber eben auch, man muss sich eigentlich gar nicht immer in die Vergangenheit, sondern man kann auch positiv in die Zukunft
schauen. Ja. Durchaus.
Changes, David Bowie aus dem Jahre 71. Und es wäre nicht Bernhard Paul, wenn er nicht sogar zu David Bowie irgendwie eine Verbindung hätte.
Natürlich. Also der hat ja Musiken gemacht, die mich heute noch erschauen lassen. Und ich habe eine Gitarre, die er auf einer bestimmten Tournee gespielt hat, die für ihn gebaut wurde von einer amerikanischen Firma. Und diese Gitarre, die er verwendet hat, monatelang, die steht bei mir im Museum.
Also Museum, das ist der Sammler und Archivar, den wir eben hatten. Zirkus Roncalli Gründer, Direktor und eben Sammler Bernhard Paul. In unserem Programm Deutschland von Kultur, er ist dieses Jahr 75 geworden, aber in 2 Jahren will er unbedingt wieder als Clown in die Manege, nämlich weil Roncalli da 50 wird. Was erwartet uns da für ein Programm, Herr Paul?
Naja, ich muss dem Rechnung tragen, dass es höchst selten ist, dass ein Zirkus beim 50-jährigen Jubiläum, dass dann noch der Gründer in der Manege steht und 50 Jahre lang gewerkelt hat an dem ganzen Ding und es perfektioniert hat. Das ist nicht sehr oft oder überhaupt nicht. 50 Jahre Roncalli mit Gründer und Direktor in einer Manege.
Aber es wird sicherlich, Sie verändern sich immer, Sie gehen auch mit der Zeit und gucken aber auch nach hinten. Was sich hoffentlich nie verändern wird, ist, dass das Zirkuserlebnis schon am Anfang, am Eingang losgeht. Da fliegt Konfetti, da kriegt man eine rote Nase. Das bleibt, oder?
Das ist wichtig und das ist Roncalli. Und ich habe einmal irgendwie mal gesagt, ich mache jetzt ohne Konfetti am Anfang. Da war was los.
Das wollten die Leute auch nicht.
Nee.
Also Konfetti bleibt auf jeden Fall. Herr Paul, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Zeit. Wer nochmal eintauchen möchte, kann, dem empfehle ich Ihr Buch, Meine Reise zum Regenbogen. Und Ihnen und uns wünsche ich noch einen schönen Tag.
Ich danke ebenfalls.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.